mit der dramatischen und herzerfrischenden Geschichte des Propheten Jona befassen sich drei Gottesdienste in der Laurentiuskirche Altdorf bzw. in Eismannsberg. Weit weg vom Herrn, Jona auf der Flucht, Laurentiuskirche, 6. Juni 2021. Mit Recht zürne ich, Jona fordert Vergeltung, Zumutungen in der Laurentiuskirche am 20. Juni 21. Und Gebet aus der Tiefe, Jesus und das Zeichen des Jona, Gottesdienst am 27. Juni in Altdorf-Eismannsberg. Die Gottesdienste sind aufeinander bezogen, können aber unabhängig voneinander verstanden werden. Hören wir die Lesung für den ersten Gottesdienst weit weg vom Herrn. Die Geschichte des Jona, Kapitel 1, Vers 1 bis 16. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffa. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du, steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf es Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Da geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais, mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Mit diesen Worten beginnt eine der schönsten Novellen des Alten Testaments, voller Weisheit und voller Witz, aber auch schonungslos realistisch und theologisch tiefgründig. Dramatisch, existenziell und zugleich unterhaltsam, so dass sie auch uns heute hier anzusprechen vermag. Uns beschäftigt heute das erste von vier Kapiteln. Jona versucht, Gott aus den Augen zu kommen. Im Hafen von Jaffa steht ein nervöser Mann mit einer Bordkarte und versucht, auf ein Schiff zu kommen. Jaffa ist zu seiner Zeit der einzige internationale Hafen in Israel. Hier landen die Seefahrervölker. Die wüstenerprobten Israeliten gehören da nicht dazu. Der Mann heißt Jona. Jona bedeutet die Taube. Er ist Prophet am königlichen Hof im israelitischen Nordreich, sozusagen eine Brieftaube Gottes. Der Name seines Vaters lautet Amittai, das heißt, verlassen kann man sich auf den Herrn. Für Jona ist dies im Augenblick überhaupt nicht so sicher. Er hat im Namen des Herrn schon manches angesagt, aber mit seinem aktuellen Auftrag kommt er überhaupt nicht klar. Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Ninive ist die Hauptstadt der Assyrer, weit im Osten im Zweistromland. Nie gab es ein gewalttätigeres Schreckensregime. Immer weiter sind die Assyrer vorgedrungen, auch bis nach Israel, aber auch in die heutige Türkei und bis Ägypten. Zahllose Menschen haben sie gequält, ermordet, deportiert. Und da soll Jona jetzt in die Höhle des Löwen, weil Gott die Schreie der Opfer nicht mehr hören kann und weil die Bosheit der Täter vor ihn gekommen ist. Damit soll endlich Schluss sein. Jona ist sich sicher, den Untergang, das Gericht soll er den Bewohnern Ninives prophezeien. Verdient hätten sie es. Aber wird es auch dazu kommen? Jona jedenfalls kann sich eine Umkehr dieser Kriegsverbrecher und Plünderer nicht vorstellen. Alles in Jona wehrt sich gegen diesen Auftrag. Bevor er es noch recht realisiert, sieht er sich in der Gegenrichtung rennen, hinunter ans Meer, nach Jaffa. Jona ist auf der Flucht vor Gott, auf der Flucht vor sich selbst, vor dem Gott, der ihm ein solches Himmelfahrtskommando zumutet. Muss es uns wundern, dass Jona da um sein Leben läuft, um dem Herrn aus den Augen zu kommen? Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffa. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Nach Westen, wo das weite Meer ist, will Jona, und ganz gewiss nicht nach Osten, wo die Assyrer lauern. Nach Tarsis will er, in das sagenhafte Land jenseits von Gibraltar, im schönen Andalusien, am Ende der damals bekannten Welt. Ein fernes Land voller Kostbarkeiten, eine Schatzinsel, wo es Gold und Silber gab, Elfenbein und den Tarsis-Edelstein, aber auch Eisen, Zinn und Blei, Perlhühner und zahme Affen. Eine Schiffsreise dorthin mit einem phönizischen Handelsschiff dauerte damals 1,5 Jahre quer durchs ganze Mittelmeer. Einfach, ohne Rückfahrschein, weit weg vom Herrn. Die Tarsis-Schiffe waren besonders groß und seetüchtig. Für jüdische Landratten galten sie als Inbegriff überzogener Technisierung und menschlicher Überheblichkeit. Nach diesem Tarsis will Jona weit weg vom Herrn. Was Jona, die Taube Gottes, dabei beiseite wischt? In der Bibel gibt es keinen Ort weit weg vom Herrn. Denn der Herr hat alles geschaffen und ist überall da. Das ist ein wunderbarer Trost, es sei denn, man ist vor Gott auf der Flucht. So heißt es im Psalm 139 in den Versen 7 bis 10. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, so bist du da, und bettete ich mich im Totenreich, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Jona erfährt das schon sehr bald, denn weit kommt er auf seiner Schiffsreise nicht. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Jetzt gehen also die Wellen hoch. Das ist so, wenn wir auf der Flucht sind vor uns selbst und unserer Bestimmung, vor den Nöten und Konflikten unserer Nächsten. Die Wellen stehen wohl auch für die zornige Erregung Gottes, der seinen Diener am Land braucht und nicht auf Vergnügungsreise. Von Stürmen ähnlicher Art lesen wir in der Bibel auch bei Jesus auf dem See Genezareth, der auch im Bauch des Schiffes schlief, und später bei Paulus. Immer wird dabei deutlich, es gibt Kräfte, die sind viel stärker als wir Menschen. Wir sind ihnen ausgeliefert. Das heißt nicht, dass wir gar nichts tun können. Überflüssigen Ballast über Bord gehen lassen in unserem Leben ist immer richtig, damit es uns leichter wird. Und beten hilft auch. Das wissen wir instinktiv. Ein jeder schrie zu seinem Gott. Sich festhalten an dem, was einem ins Herz gelegt ist, was immer es sein mag. Für die Glaubenden ist es kein zufälliges Schicksal, ob sie überleben oder untergehen. Sie wissen sich in der Hand ihres Gottes, was immer geschieht. Er ist der Herr auch über die Stürme. Wind und Wellen sind ihm gehorsam. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns denken, dass wir nicht verderben. Jona liegt unter Deck und schläft. Er hat sich verkrochen, hat sich zurückgezogen in sich selbst und will nicht wahrhaben, was um ihn herum geschieht. Und ausgerechnet der Kapitän meint, ihn an seinen Gott erinnern zu müssen, rein aus praktischen Überlebensgründen. In einer solchen Notlage werden alle Gebete gebraucht. Vielleicht wird ja dieser Gott an uns denken, dass wir nicht verderben. Vielleicht. Jona schweigt. Währenddessen haben die Seeleute an Deck begonnen, die Schuldfrage zu besprechen und zu klären, wer zu opfern ist. Denn ohne ein Opfer wird es ihrer Meinung nach nicht gehen. Einer wird stellvertretend die Verantwortung übernehmen müssen, als Sündenbock für alle. Ohne ein Geschenk wird das Meer sich nicht besänftigen lassen. Sie machen das fair und in einem geordneten Verfahren mit einem Los. Natürlich trifft es Jona, er wundert sich nicht. Er sucht auch keine Ausreden. Aber die Seeleute wollen erst einmal wissen, wer er ist, aus welchem Land er kommt, zu welchem Volk er gehört, was sein Beruf ist. Das muss klar sein, anders werden sie nicht herausfinden können, was er für sie alles so durcheinander gebracht hat. Bevor das klar ist, werden sie ihn nicht über Bord gehen lassen. Das ist jetzt der nächste Schritt für Jona, dass er sagt, wer er ist und woran er glaubt in dieser Krise. Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen: Was hast du da getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Die Schiffsleute können es nicht fassen. Jona gehört nicht zu irgendeinem Partikulargott, sondern fürchtet den einen Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und den provoziert er und von dem versucht er zu fliehen. Wie kann man vor einem Gott fliehen, der das Meer und das Trockene gemacht hat und dann auch noch ausgerechnet über das Meer und ausgerechnet mit ihrem Schiff? Unglaublich, so ein Wahnsinn. Ob das auch heute ein Grund ist für manches Chaos auf der Welt, dass die Glaubenden vor Gott auf der Flucht sind, statt an die Brennpunkte der Not zu gehen und alle müssen darunter leiden? Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Jetzt ist Jona am Ende. Er nimmt alles auf sich und gibt auf. Er ist am toten Punkt. Manchmal führt Gott uns an einen solchen Punkt. Aber das heißt noch lange nicht, dass er unsere Sicht der Dinge teilt und dass er zu unserer Flucht aus dem Leben Ja sagt. Und das heißt schon gar nicht, dass er vergisst, was er mit uns vorhat, ob es uns nun passt oder nicht. Auch die Seeleute sind nicht begeistert über Jonas schnelle Bereitschaft, an allem schuld zu sein und sich aus dem Leben zu schleichen. Aus Erfahrung wissen sie, dass wenn das Los einen anderen getroffen hätte, so wären auch dem natürlich alle seine Sünden eingefallen. Auch er hätte sagen müssen: Ich bin's, schmeißt mich ins Meer. Sie versuchen alles, damit es eine andere Lösung gibt. Aber sie kommen an ihre Grenzen, je mehr sie rudern, sie können das Meer nicht aufhalten. Da riefen sie zum Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben, um des Lebens dieses Mannes willen, und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Da stehen sie also, die Seebären aller Nationen und Religionen, und rufen zu dem einen Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sie bitten, dass er sie nicht verderben lässt. Und sie bitten ihn um Vergebung für diesen Mann und dafür, dass sie sein Leben opfern, wenn sie nun gleich das Unvermeidliche tun werden. Sie wissen, Gott macht ja doch, was er für richtig hält. Aber sie wollen nichts unversucht lassen, um seine Gnade zu gewinnen. So sind die zusammengewürfelten Seeleute in ihrer Krise, in ihrer Suche nach Gründen und Ursachen, in ihren Interventionen in der Krise, ein Modell für eine zukunftsfähige Weltgesellschaft, fachkundig steuernd, ihrer begrenzten Kräfte bewusst, religiös respektvoll und in Krisen menschlich, ein Gegenmodell zu den Leuten von Ninive, die nur sich selbst kennen und gierig alles an sich raffen wollen. So erfolgreich die erscheinen mögen, mit ihnen ist die Welt dem Untergang geweiht, nicht mit den Stürmen, in die die anderen geraten. Diese Szene ist auch theologiegeschichtlich von größter Bedeutung. Der Herr, Himmels und der Erde, ist kein Gott nur seines auserwählten Volkes. Er ist der Gott aller, der Gott Himmels und der Erde. Er braucht sein erwähltes Volk und auch seine widerspenstigen Propheten, damit davon alle erfahren. Sie sind aber nicht für sich selbst da und zu ihrem eigenen Heil und zum Unheil der anderen, sondern in allen Höhen und Tiefen ihres Lebens sind sie gesandt zu allen Völkern. Wenn Jesus später vom Zeichen des Jona spricht, dann erinnert er daran, durch welche Tiefen er gegangen ist, aber auch, zu wem er die Seinen gesandt hat, geht hin in alle Welt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer, da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten, und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Es ist eine archaische Szene, ein Menschenopfer. Und die Wellen beruhigen sich. Noch nie wie nach ihrer makabren Tat haben die Schiffsleute so viel Ehrfurcht gehabt vor dem einen Herrn. Auf welchem religiösen Hintergrund auch immer sie zu Hause sind, sie bringen dem Gott des Himmels und der Erde Opfer dar und mit zitternden Knien tun sie ihm Gelübde. In einem solchen Moment verspricht man vieles und man nimmt sich alles Mögliche vor, wenn man überlebt hat, was immer man dann davon halten kann. Aber es ist ein Moment, in der die Weltgesellschaft sich einig ist mit ihrem Gott. Es ist durchaus zu bezweifeln, dass die Opferung des Jona wirklich im Sinne dieses Gottes war. Er geht über Bord, aber er geht nicht unter. Gott bezieht auch diesen Sturz in den Abgrund ein in seinen Plan mit Jona und letztlich mit Ninive. Für ihn ist wichtig, Jona gelingt auch seine Fluchtbewegung in die Tiefe und in den Tod nicht. So wie die Flucht in die Ferne nach Tarsis misslungen ist, so misslingt auch die Flucht in die Tiefen des Meeres. Als Jona am tiefsten gesunken ist, wird er von Gottes Schutz umfangen. Dazu bedient sich der Gott der Meere eines großen Fisches oder Wals. Was ihn zu verschlingen scheint, wird seine Rettung. Das ist manchmal so, dass das, was uns zu verschlingen scheint, in Wirklichkeit schon unsere Rettung ist. Jona betet im Leib des Fisches einen Psalm, mit dem man durch alle Tiefen des Lebens kommt. Es lohnt sich, diesen Psalm nicht nur nachzulesen, sondern ihn sich betend vertraut zu machen. Er steht bei Jona im zweiten Kapitel. Aber wie gesagt, es ist ein eigenes Kapitel. Liebe Gemeinde, das Buch Jona ist eine Novelle aus der Spätzeit des Alten Testaments, ähnlich wie das Buch Ruth. Es ist schon ziemlich nahe an der Zeit Jesu dran. Es argumentiert nicht, es erzählt humorvoll und mit Hintersinn. Die Jona-Gestalt personifiziert die Lernprozesse der Glaubenden. Und sie zeigt, was Gott alles aufbietet, damit er uns an den Platz bringt, an dem er uns braucht. Mit dem Buch Jona bekommt der alttestamentliche Glaube unter inneren Kämpfen einen neuen, weiten Horizont. Gott ist da, nicht nur im gelobten Land, nicht nur bei seinem erwählten Volk, sondern auch auf Schiffen und Meeren. Er hört die Gebete von Menschen in allen Lebenslagen und allen Religionen. Er lässt auch die, die vor ihm fliehen, nicht aus den Augen. Alles Mögliche und Unmögliche bietet er auf, damit sie sich nicht weiter verrennen. Und wenn es sein muss, kann sogar ein großer Fisch einen Menschen verschlucken und wieder ausspeien. Die, die sich zu Gott bekennen, sollen nicht in ein Traumland fliehen. Sie sollen sich dorthin rufen lassen, wo Nöte und Konflikte sind und Menschen einen Neuanfang brauchen. Sie sollen sich dort zu Gott bekennen, aber niemanden auf seine Vergangenheit festlegen, sondern Umkehr und Versöhnung befördern. Und wenn sie selbst durch die Tiefen gehen müssen, sollen sie wissen, sie können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Wie die Geschichte weitergeht, kann man in den nächsten Zumutungen am 20. Juni erfahren. Der Friede Gottes ist höher als unsere Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.